Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören ein Sommergespräch mit Chris Lohner. Dieses Gespräch machen wir im Duett, eigentlich im Trio. Meine Kollegin Sophie Lauringer vom Sonntag.
Grüß Gott.
Und ich, Stefan Hauser, wir werden die Fragen an Frau Lohner stellen.
Frau Lohner, schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns, dass Sie sich Zeit genommen haben, an diesem Sommerabend mit uns noch ein abendliches Gespräch zu führen.
Danke für die Einladung.
Wir haben einen Fragenkatalog vorbereitet, weil uns ein paar Sachen interessieren. Und ich darf so viel schon verraten. Wir sind ja als Kinder schon so mit Ihnen aufgewachsen.
Was ich verstehe.
Ein Kompliment.
Naja, ich bin lang genug auf der Welt. Und viele sind mit mir aufgewachsen und viele sind mit mir alt geworden, klar.
Wir wollen aber gleich an den Beginn Ihres Lebens kommen, zu Ihrer Kindheit. Da haben wir recherchiert. Sie sind in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. In Wien?
Ja, ich bin im Krieg geboren, 43.
Wir wollten Sie fragen, wie hat Sie denn das geprägt, wenn Sie heute auf Ihre Kindheit zurückschauen?
Ja, also für die Kinder war das ja nicht so schlimm. Ich meine, die Erwachsenen haben gelitten. Wir haben zwar auch nichts zu essen gehabt und nichts zum Anziehen und nichts zum Heizen, aber die Kinder empfinden diese Dinge anders. Die arrangieren sich dann schon irgendwie. Und es war ja eine Zeit, und wenn ich zurückdenke, es gab ja keinen Neid, weil es hat niemand was gehabt. Wir waren alle arm. Ich bin ja in der Stadt aufgewachsen. Wir haben alle irgendwas bekommen, aufgedrängt, zerschnitzelt, neu gemacht. Also ich habe mit 16 mein erstes gekauftes Gewand bekommen. Also es war eine Zeit der Entbehrungen. Wir haben nicht gewusst, wo das hingeht. Es ist nicht zu vergleichen mit der Pandemie, wenn Leute gesagt haben, das ist so ähnlich. Also das möchte ich bitte sehr stark von mir weisen, denn wir haben nicht gewusst, wie geht's weiter, wie geht es aus. Irgendwann war der Krieg zu Ende und dann hat man nicht gewusst, was passiert. Wir hatten die Besatzungsmächte hier, die vier Alliierten, und wir haben nicht gewusst, was dann passieren wird mit uns. Also das ist erst langsam gekommen. In den 50er Jahren hat es begonnen, ein bisschen besser zu werden. Und da haben wir dann auch ein bisschen aufatmen können. Aber prinzipiell waren wir quasi von der Existenz her im Niemandsland.
Sie waren dann als sehr junge Frau in Amerika, in den Vereinigten Staaten.
Als Schülerin, ja.
Ja, in den 1960er Jahren. Und das war bekannte Zeit in der Geschichte, wenn wir zurückblicken, der Rassenkonflikte. Das ist ja, wie haben Sie das selber erlebt?
Also ich bin 61 nach Amerika, da hat das noch gar nicht so stark begonnen wie dann mit Little Rock und so weiter. Und ich war im Mittelwesten und ich war ein Jahr dort in einer amerikanischen Familie und ich bin natürlich auch mit allen Farben der Welt in die Schule gegangen. Also da war von Rassentrennung war eigentlich keine Rede, ganz im Gegenteil. Der Mittelwesten hat ja die Flüchtlinge aufgenommen, die Negersklaven, die geflüchtet sind vom Süden. Und es hatte jedes Haus am Land hatte doppelte Wände, wo sie die Sklaven versteckt haben, die dann weitergegangen sind nach Kanada. Also das war eine andere Geschichte im Mittelwesten. Ganz schlimm war ja immer der Süden, wo ja das immer noch ziemlich arg ist, was ich überhaupt nicht verstehe. Aber es ist erst dann, als ich wieder zurückkam, 62 nach Österreich, ist es dann wirklich losgegangen.
Wie haben Sie diese Tragödie um den Martin Luther King miterlebt?
Naja, furchtbar betroffen natürlich. Das ist klar. Also sowas erschüttert einen ja. Ich habe auch erlebt, wie Kennedy ermordet wurde. Nicht? Ich habe ihn noch getroffen on the green of the White House. Wir Studenten haben ihn alle getroffen. Er hat eine Rede gehalten und ein Jahr später war er tot. Also da ist sehr viel passiert in dem Land und es passiert immer noch viel zu viel. Ich meine, die Ureinwohner leben in Reservaten, die meisten sind alkoholkrank, weil sie ja nichts zu tun haben. Die sitzen da drum und machen aus kleinen Perlen irgendeinen Blödsinn. Mit den Schwarzen hätten sie auch genug zu tun, um dort einmal auf gleich zu kommen. Das Land hätte eigentlich in meinen Augen sehr viel im Land zu tun, sollten sich weniger ums Ausland kümmern.
Wie Sie zurückgekommen sind in den 60er Jahren, ging es dann gleich los mit der Modelkarriere?
Naja, es war so, ich habe die Matura gemacht, bevor ich nach Amerika bin. Ich hatte ein Stipendium vom American Field Service, das auch auf der Basis basiert. Das wurde gegründet im Ersten Weltkrieg unter Henri Dunant, der Begründer des Roten Kreuzes. Und das wurde dann weitergezogen, indem man einfach junge Leute aus allen Ländern der Welt nach Amerika gebracht hat, um einfach die Idee der Diversity zu verbreiten. Wir waren ja auch angehalten, nach einem Jahr wieder zurückzugehen und nicht Amerikaner zu werden. Mich hat ja schon, wie ich die Matura gemacht habe, ein Fotograf auf der Straße angesprochen. Und damals war ja Model, das war ja kein Thema, bitte. Das war ja irgendwie sogar anrüchig. Das war ja wie nackt fotografieren für einen Kalender, weil ich weiß noch, ich musste dann eine Steuernummer mir besorgen und da hat man im Finanzamt nicht einmal gewusst, was man mit mir machen soll. Ich habe dann eine Steuernummer als Ziviltechniker bekommen, weil Fotomodell, das war nicht. Wir waren nur ein paar Und dann, ja, hat sich das halt entwickelt und ich habe damit halt dann mein Schauspielstudium finanziert.
Wie hat man das zu Hause aufgenommen?
Naja, mein Vater war ja der jüngste Volkshochschuldirektor von Wien in der Stöbergasse. Ein sehr bekannter Volksbildner, auch heute noch, weil er hat sehr viel bewegt und der fand das natürlich nicht so cool. Ich meine, ich habe zwar in seiner Volkshochschule Theater gespielt mit 5 Jahren, weil es gab einen Kammersaal, wo also kleine Aufführungen waren, aber als ich dann gesagt habe, ich will Schauspielerin werden, hat er gemeint, ja fein, aber zuerst mal was Anständiges, der übliche Satz. Dann habe ich noch schnell inskribiert am Dolmetsch-Institut, aber dort war ich, glaube ich, einmal. Und dann habe ich einfach Nachhilfeunterricht gegeben in Englisch und als Model und so weiter und habe halt dann extern, weil das Reinhardt-Seminar noch keine Uni war, sondern man musste ein Schulgeld bezahlen, habe ich eben extern gelernt und dann habe ich meine Prüfungen gemacht. So war das. Fulltime-Job, würde ich sagen, von in der Früh bis am Abend.
Jetzt gastieren Sie in unseren Wohnzimmern seit Jahrzehnten. Man kennt Sie, wenn man schon länger fernseht, als Ansagerin noch im Fernsehen. Die gab es damals noch als durchaus witzige Mattscheibenfigur in der Krimiserie Kottern ermittelt. Ja. Und dann sind Sie akustisch auch als Voice der ÖBB.
Ja, das ist über erkennbar. 40 Jahre.
Das heißt, man kommt an Ihnen eigentlich nicht vorbei. Wie geht es Ihnen denn damit, auch wenn Sie sich selbst hören?
Also mir geht es gar nicht, weil ich das gar nicht mehr registriere. Das war am Anfang, aha, ja stimmt, das habe ich ja gemacht, aber ich mache das jetzt über 40 Jahre. Also ich bin in meinen Gedanken sowieso woanders und höre mir nicht selber zu. Und außerdem wurde es ja vor 3 Jahren, glaube ich, oder sind es schon wieder 4, wurde meine Stimme digitalisiert. Und insofern, selbst wenn ich nicht mehr auf der Welt bin, wird man mich immer noch hören. Also an mir kommt man auch nicht vorbei, wenn ich nicht mehr da bin.
Ein Vermächtnis.
Sozusagen. Eine Drohung.
Ein Versprechen.
Ja.
Ich würde aber gerne noch zurückkommen auf Ihren Vater, den wir jetzt schon angesprochen haben. Sie haben also Bildung von klein auf auch zu Hause erlebt, durch diesen Auftrag mit den Volkshochschulen, die Ihr Vater ausgefüllt hat und engagiert ausgefüllt hat. Und Sie sind jetzt Botschafterin einer NGO von Jugend eine Welt, die Bildung überwindet Armut als Mission auf ihre Fahnen geheftet hat. Was bedeutet denn Bildung für Sie?
Ja, Bildung ist einfach die Möglichkeit der Selbstbestimmung. Das ist in einem Satz zu sagen. In dem Moment, wo ich lesen und schreiben kann, kann ich Dinge hinterfragen, kann ich Dinge durchlesen und kann meinen Mund aufmachen und kann vielleicht auch in wohlgeformten Sätzen etwas sagen. Wenn ich diese Erziehung nicht habe und diese Bildung nicht mitbekomme, dann bin ich schon ein bisschen ausgeliefert, nicht? Dann kann man mit mir relativ machen, was man will. Und darum ist das einfach total wichtig.
Wie sind Sie zur Jugend eine Welt gekommen als Botschafterin?
Naja, es ist so, ich war bei einer anderen Organisation. Und der Pressesprecher, der mich damals geholt hat zu Licht für die Welt, der hat dann gewechselt nach 20 Jahren. Ein junger Mann, der muss mal wieder auch sich einen anderen Standort suchen. Und dann habe ich gesagt, dann gehe ich mit dir, weil ich möchte sowieso den letzten Teil meines Lebens, würde ich gern der Jugend spenden, quasi. Und ich habe jetzt für die Augenkranken so viel gemacht auf dieser Welt seit 20 Jahren. Und jetzt sind nur die Jungen dran, und zwar die benachteiligten Jungen, die irgendwo auf der Straße leben, die Kindersoldaten sind, die zur Prostitution gezwungen werden, die Mädchen. Und das ist jetzt mein Anliegen, da einfach mitzuarbeiten und da zu helfen und da was zu bewegen. Das ist mir einfach jetzt wichtig, solange ich das halt noch kann.
Jetzt erlauben Sie mir zu sagen, Sie haben durchaus ein kräftiges Mundwerk. Entwickelt man das über die Jahre oder war das immer schon so?
Na, das haben Sie mir mitgegeben. Ich glaube, das hat das Universum in meinen Geschenkkorb gelegt, als ich auf die Welt kam. Und das habe ich auch durchaus kultiviert und durchaus gepflegt, sehr zur Freude meiner Eltern und der Umwelt. Also das gehört mir.
Das geben Sie auch nicht her?
Nein, das gebe ich nicht her.
Sie sind ja sehr engagiert in sozialen Fragen. Das ist Ihnen ja ein Anliegen, das haben Sie jetzt ja schon auch in mehreren Statements gesagt. Da wollen wir auch ein bisschen auf Ihr Privatleben kommen. Ihr Lebensmensch war Lance Lamson und Sie haben in Ihrem Alltag auch Rassismus erlebt.
Na, jede Menge.
Wie ist es Ihnen da gegangen?
Na ja, ich war eigentlich ziemlich erschüttert am Anfang und dann habe ich mir gedacht, na gut, man muss sich nicht wundern, wir sind ein Naziland nach wie vor und da fährt wirklich die Eisenbahn drüber, dazu stehe ich auch. Merkt man ja auch. Und damals, wie ich Lenz kennengelernt habe, er ist jetzt seit 11 Jahren tot und das ist über 40 Jahre her, war ja natürlich eine weiße Frau mit einem schwarzen Mann überhaupt undenkbar. Und noch dazu eine prominente Frau hat jetzt einen schwarzen Mann zu Hause. Also das hat so gewisse Schichten, sind dann nach oben gekommen, sind unter den Steinen hervorgekrochen, einzelne Menschen, und haben mich halt dann beschimpft. Und dann haben wir gedacht, ja, und ich halte das ja auch heute so, wenn mich jemand beschimpft, denke ich mir, na gut, du beschimpfst mich jetzt. Damit kann ich leben, das kann ich irgendwann wegstecken. Aber du musst mit deinem scheißlichen Charakter 24 Stunden am Tag leben, dein ganzes Leben, das ist Strafe genug.
Jetzt haben Sie durchaus einen heftigen Saga gemacht. Sie haben gesagt, wir sind nach wie vor ein Naziland. Wo manifestiert sich für Sie so etwas?
Naja, so schauen Sie sich hier um, was in diesem Land passiert, was an Ausgrenzungen passiert, wie Menschen aufeinander losgehen. Man muss ja nur mal schauen, was hier passiert. Ich meine, es ist wieder, der Rassismus ist immer noch, und es ist auch wieder viel mehr Antisemitismus in diesem Land. Das kann man auch nachvollziehen. Wenn Sie die Zeitungen lesen, wenn Sie Nachrichten hören, wenn Sie sich umhören, das ist da und das ist Faktum und das muss man wissen und dann muss man sich auch einmischen, wenn solche Dinge von irgendwo gehört werden, dann mache ich schon meinen Mund auf und sage, wieso kommen Sie überhaupt dazu, sowas zu sagen?
Andererseits zeigt sich in Zeiten wie diesen, wenn wir auf den Krieg in der Ukraine schauen, viel Solidarität im Land.
Ja, und das stört mich auch bis zu einem gewissen Grad, dass wir jetzt Flüchtlinge erster und zweiter Klasse haben, nicht? Wie wir also die Kinder in Moria hatten in der EU, in Griechenland, die gesessen sind in Moria und wo ihnen die Ratten in die Zehen gebissen haben, durften wir keine Kinder ins Land nehmen. Und es hat genug Bürgermeister gegeben, genug Gemeinden, die gesagt haben, wir nehmen Kinder an. Aber wir hatten eine Regierung, die das nicht erlaubt hat. Und das muss man sich einmal auf der Lippe zergehen lassen, auf der Zunge, weil ich meine, sowas geht einfach nicht. Sowas geht einfach nicht und drum sage ich, natürlich muss man den Menschen aus der Ukraine helfen. Ich selber habe zwei Ukrainer in meine Ferienwohnung untergebracht. Aber es sind noch andere auch da, denen man helfen muss. Und das stört mich, dass dieses Zwei-Klassen-Flüchtlingsthema jetzt herrscht. Aber so wie ich die österreichische Seele kenne, wird das eh irgendwann kippen, weil sie regen sich ja jetzt schon ein bisschen auf, wenn ukrainische Autos irgendwo stehen und einen Parkplatz verparken. Nur muss ich ehrlich sagen, wenn ich aus diesem Land flüchten muss und ich habe ein Auto, würde ich auch mit dem Auto flüchten und nicht zu Fuß. Ich meine, das ist ja lächerlich.
Gretchen, Frage, wie halten Sie es denn mit dem Glauben?
Na, mit dem Glauben halte ich es insofern, dass ich eigentlich mich mit dem Universum unterhalte und dass ich eigentlich, und das sage ich jetzt auch, weil das weiß man eh, dass ich eigentlich durch die vielen Reisen und das, was ich gesehen habe, ich bin natürlich eher auf der artistischen Seite, absolut, weil ich mir denke, das kann es nicht geben, dass da jemand Regie führt und all diese Dinge passieren, die ich gesehen habe. Das ist, also vielleicht bin ich auch ein Agnostiker. Ich lasse mich gerne überraschen. Und ich bin auch der Meinung, also ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod, ganz ehrlich. Aber ich lasse mich überraschen, weil ich halte das für das größte Abenteuer, von dem noch niemand zurückgekommen ist. Und das schaue ich mir halt dann mal an, wenn es soweit ist.
Laut Glauben ist einer zurückgekommen.
Ja, ich bewundere jeden und ich respektiere das natürlich auch, weil man muss den Menschen ihre Würde lassen und ich gehe auch würdevoll um mit Menschen. Wenn jemand gläubig ist, dann finde ich das eine schöne Sache. Aber ich glaube, dass jeder Mensch für sich einen Weg finden muss. Und ich glaube auch so, wie ich lebe, ich bin ein Jetzt-Geschöpf und ich bin für alles, was ich tue, verantwortlich und sonst niemand. Und da lebe ich ganz gut damit.
Viel Emotion. Wir haben wirklich eine Frage. So viele Charismen in einem Leben. Von Fernsehansagerin, die Kabarettistin, die Schauspielerin, das Mannequin. Woher haben Sie all die Energie?
Das weiß ich nicht, aber ich glaube, die Energie kommt mit dem Machen. Das ist wie der Dynamo beim Radlfahren. Wenn man hineintritt, kommt Licht. Ne? Also ich nehme an, das kommt einfach vom Tun. Ich habe auch meine faulen Tage durchaus. Aber ich habe das mitbekommen und ich nütze das. Und nachdem ich jetzt ein öffentlicher Mensch bin, schon seit fast 50 Jahren, dann nütze ich das natürlich für andere Menschen, logischerweise. Ich habe ein gutes Leben und da gebe ich gern was weiter an jene, denen es bei weitem nicht so gut geht, beziehungsweise denen es ganz schlecht geht. Und ich bin immer auf der Seite der Benachteiligten, weil ich denke mir, die anderen können sich eh helfen. Aber die sich nicht helfen können, die brauchen eine Stimme. Und die habe ich.
Apropos Benachteiligte, wir haben ja schon darüber gesprochen und das ist ja auch ein Anlass, warum Sie mit uns sprechen als Botschafterin von Jugend eine Welt. Wie wird das werden? Werden Sie auf Projektreise gehen und sich die Projekte vor Ort anschauen?
Naja, das ist klar. Das mache ich ja immer. Das habe ich 20 Jahre lang gemacht mit dem Schlafsack unterm Arm. Wenn die Leute mich gefragt haben, in welchem Hotel wohnst du denn bitte, habe ich gesagt, mein Hotel heißt Schlafsack. Also natürlich fahre ich mit. Und in der Pandemie war das halt jetzt nicht möglich. Aber natürlich fahre ich mit und habe Journalisten mit, die fotografieren, die drehen, die dann zeigen, wenn sie zurückkommen nach Österreich, was mit ihrem Geld passiert. Das ist ganz wichtig.
Eine persönliche Frage. Viele stellen sich vielleicht eben die Frage, wie sind Sie denn zu Ihrem Markenzeichen, dem Pagenkopf, gekommen?
Das ist ganz normal. Ich habe wirklich ganz feine Kinderhaare und ich bin froh, dass mir das passt. Und das ändert ja nicht. Das ist alles. Das ist kein Markenzeichen. Es ist ja, das darf man auch nicht vergessen, alles, was jetzt Markenzeichen und so weiter, das kommt ja von außen. Ich bin ja nicht jemand, der sagt, ich mache mir jetzt ein Markenzeichen, sondern die Dinge passieren ja von außen. Ich bin immer noch ich, wie ich war, wie ich auf die Welt gekommen bin, wie ich mich entwickelt habe, die Wege, die ich gegangen bin, das bin immer ich. Und alles, was rundherum gesagt oder gemacht wird, das kommt von außen. Das ist okay. So ist das, wenn man in der Öffentlichkeit ist und damit kann ich ganz gut leben.
Was ich Sie fragen möchte, Grislona, wenn Sie auf der Straße unterwegs sind, erkennt man Sie? Sie werden vielleicht auch angesprochen. Lassen Sie sich darauf ein?
Ja, natürlich, das sind meine Kunden. Die haben mich zu dem gemacht, was ich bin. Sehr logisch. Also die haben auch ein Recht, eine freundliche Antwort zu bekommen. Auch wenn sie mich, wenn die eine Frage stellen, die ich ungefähr schon 2000 Mal gehört habe, dann wird sie von mir ordentlich beantwortet. Und die Leute sind ja freundlich. Und wenn jemand ein Selfie haben will, kriegt das auch. Also ich habe da überhaupt keine Berührungsängste. Das sind ja auch die Leute, die ich um Geld angebe für Jugend eine Welt. Ne? Also muss ich freundlich sein.
Stichwort Selfie. Sie haben selber ein Smartphone. Sie haben selber ein Smartphone. Wie geht es Ihnen mit den digitalen Medien? E-Mail, Internet, nutzen Sie das alles?
Ich nutze alles und ich habe es genutzt schon ab 50, wo viele noch sich ausgeklinkt haben und wo ich immer gesagt habe, Kinder, ihr müsst dabei bleiben. Wer draußen ist, bleibt draußen. Und das sieht man ja auch jetzt. Ich habe dann auch für die EURAG zwei Seniorencafés eröffnet, eins in Wien und eins in Graz, wo ein Raum war, wo Menschen ab 50 plus hineinkommen und mit einem IT-Mann gelernt haben, wie man mit der Maus umgeht und was man tut. Weil ich finde, das ist so wichtig. Man muss ja alles lernen. Und die Frauen sowieso, die einen Haushalt haben, die müssen auch nur Gebrauchsanweisungen lernen. Also das ist ja nicht so einfach. Aber wir haben gelernt, wie wir im Radio lernen müssen, wie es geht, logischerweise. Dann haben wir gelernt, wie geht Fernsehen. Und dann musste man halt lernen, wie geht Computer. Das ist ganz normal. Und wenn jemand da nicht mittendrin ist und nicht mitmacht, bleibt er draußen. Und das ist schade, weil das Internet hat seine Schatten und seine Sonnenseiten, klarerweise, wie alles zwei Seiten hat. Aber es ist eine Kommunikation und es hätte viele Dinge auf dieser Welt, würden gar nicht aufgedeckt werden, wenn man das Internet nicht hätte. Weil jetzt kann man aus dem letzten Winkel der Welt erfahren, was geschieht. Man kann ja erfahren, was man gar nicht hören will, weil irgendwelche sehr seltsamen Trolle sich da irgendwo im Internet bewegen oder auf den Social Media. Aber es ist so weltumspannend und ich halte das für sehr wichtig.
Vieles über Sie wird man ja auch erfahren. Im Herbst kommt ein neues Buch heraus.
Ja, es ist von Edition A ein Auftrag über Menschen, die ich getroffen habe, öffentliche Menschen, mit denen ich nicht nur ein Hello and Goodbye oder ein Interview hatte, sondern mit denen ich etwas erlebt habe, wie mit Hugo Portisch, der ein sehr enger Freund von mir war, oder Viktor Frankl, mit dem ich auch mich angefreundet hatte, oder den Dalai Lama, den ich einmal getroffen habe, allein eine ganze Stunde mit ihm gesessen und mich unterhalten habe. Und da gibt es ein Fotoband in erster Linie und dann gibt es halt immer eine kleine oder größere Geschichte dann zu dem Foto dazu.
Kommt im Herbst aus.
Ich hoffe, weil ich bin gerade mittendrin am Schreiben und ich glaube, ich habe noch allerhand zu tun.
Wie sieht so ein Tag bei Ihnen aus im Sommer?
Also jeder Tag schaut bei mir anders aus. Ich habe mir den Luxus eines Pools geleistet seit 4 Jahren, weil ich habe Arthrose und 3 Ersatzteile und ich finde das ganz wichtig, dass die betreut werden, damit ich noch ganz gut halte, wenn ich unterwegs bin. Und ich gehe immer in der Früh schwimmen natürlich, nicht im Winter, aber im Sommer auf jeden Fall. Und dann habe ich halt verschiedene Termine. Heute habe ich schon Fotos gemacht für mein Programm Bazooka und die Film Jeep nach dem Buch. Also ich habe jeder Tag ist bei mir anders. Ich kann gar nicht sagen, dass ich irgendeinen Rhythmus habe. Ich habe auch nicht dieses Wochenendgefühl, weil auch beim Fernsehen, ich habe Samstag, Sonntag auch gearbeitet, aber das habe ich nicht. Also ich mache halt, was zu tun ist, mache meine Termine. Ich schaue, dass ich Freunde treffe, dass ich auf jeden Fall meine Rundtelefonate mache, weil Freunde soll man nicht vernachlässigen, die sind das Netz im Leben, das braucht man. Und ja, so gestalte ich mein Leben und ich freue mich über die Natur. Ich habe einen Garten und ich habe sehr viel gelernt über diesen Garten, nämlich Geduld, weil ich wollte immer, wenn ich was eingegraben habe, gleich schauen, wächst das schon, wann kommt das endlich aus der Erde heraus. Also da lernt man Geduld und das finde ich auch, Natur ist da ein guter Lehrmeister.
Sie haben jetzt im der letzten halben Stunde mit uns, also eine geballte Lebensweisheit uns weitergegeben. Haben Sie noch irgendeinen einen Leitsatz, der über Ihrem Leben stehen könnte?
Naja, ich würde sagen, sich nicht verbiegen, Haltung bewahren, sich nichts gefallen lassen und nicht wegschauen.
Alles zusammengefasst.
Ja, dann sagen wir danke.
Gern.
Dass Sie Zeit für uns gehabt haben,
gestern. Ja, gern. Komme wieder.